Und dann ging das eben so los. Da habe ich ganz weniger professionell eben angefangen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich was machen muss, damit ich überhaupt ein Tier vor die Kamera bekomme. Mhm. Aber das hat sich dann eben so entwickelt und es wurde dann immer professioneller. Und natürlich hat es dann auch nie lange gedauert, bis ich die ersten Wolfsspuren im Wald gefunden habe. Mhm. Und das hat mich halt dann total fasziniert. Ne? Ja, einfach das Gefühl zu wissen, in dem Wald jetzt hier leben Wölfe, das verändert irgendwas. Und ich habe mir dann vorgenommen, die möchte ich gerne sehen, im besten Falle fotografieren. Das habe ich mir dann vorgenommen. Allerdings hat es dann noch 2 Jahre gedauert, bis ich dann überhaupt die ersten Wölfe gesehen habe.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Hallo Matthias und herzlich willkommen nach Dresden.
Ja, hallo Sabine. Ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin und es freut mich ganz, ganz doll, dass wir uns ein bisschen über unsere Wölfe unterhalten können und dass ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie ich die denn so im Wald erlebe.
Wir haben uns ganz, ganz viel vorgenommen für diesen Podcast und ich verspreche euch, ihr werdet tiefe Einblicke bekommen in das Leben unserer wilden Wölfe und vielleicht wird von euch der ein oder andere dabei sein, der am Ende dieses Podcasts einfach ein bisschen mehr Verständnis für unsere wilden Wölfe hat. Das wäre mir ein ganz, ganz wichtiges und großes Anliegen und dir ja auch, Matthias.
Auf jeden Fall, ja.
Das, was ihr hier im Hintergrund hört, ist eindeutig Wolfsgeheul. Und jeder, der mich kennt, der weiß ja, dass ich eigentlich auf so einen Kitsch eigentlich gar nicht stehe. Deswegen haben wir ja auch im Opener und so kein Wolfsgeheul. Und wir haben auch im Cover irgendwie keine Bilder von irgendwelchen opulenten Ureinwohnern mit großen schwarzen Wölfen. Und eben auch nicht das erwartbare Wolfsgeheul aus der Konserve. Dies hier kommt aber weder von CD noch stammt es aus einem amerikanischen Nationalpark. Das, was ihr hier hört, könnte sich so überall in Deutschland, also auch bei euch vor der Haustür abspielen. Matthias, du hast es aufgenommen. Wo stammt es her? Wie ist dir diese Aufnahme geglückt?
Also das kommt aus Ostsachsen, also aus der Lausitz. Aufgenommen habe das allerdings nicht ich, sondern eine sehr, sehr gute Freundin, die Katha, die Tombe, die genauso wolfsverrückt ist wie ich und mit der ich halt auch schon des Öfteren draußen auf den Spuren der Wölfe unterwegs war und ja, gemeinsam ansitzen.
Mhm. Und da habt ihr das einfach so aufgenommen, des Nachts oder wie haben wir uns das vorzustellen? Oder war das, nee, tagsüber?
Das war relativ zeitig, früh am Morgen. Wir waren gerade auf dem Weg zum Ansitz, also es war noch dunkel und es war recht kalt. Und da ging das los und da haben wir das aufgenommen, genau.
Und das war so ein Konzert von einer Wolfsfamilie zur anderen? Oder wie erklärt sich so ein Phänomen?
Nee, also das war ein Konzert innerhalb der Wolfsfamilie. Ein Altwolf hat angefangen und die Welpen haben dann geantwortet. Und alle haben sich, wie ich finde, ziemlich viel Mühe gegeben, ja, gut zu klingen.
Wie weit waren die von euch entfernt?
Also der Altwolf war tatsächlich schon sehr nah. Also ich bin kurz erschrocken, weil, also ich schätze mal so 50, 60 Meter vielleicht.
So nah. Was macht das mit einem als erfahrener Naturfilmer, wenn man sowas dann wirklich in nächster Nähe hört?
Ich muss sagen, dass das mich jedes Mal wieder vom Hocker reißt. Also wirklich, ich finde es einfach was ganz Besonderes. Also Wolfsgeheul allgemein ist ja schon toll. Aber wenn man das eben draußen in der freien Natur hört, ist das schon was ganz Besonderes und das ist es auch immer wieder für mich. Also ja, ich genieße die Momente sehr.
Es war aber auch nicht das einzige Mal, dass du Wolfsgeheul festhalten konntest. Wir haben hier noch ein Dokument, ein Tondokument und das ist ganz spannend. Da hört man im Hintergrund Sirenen. Wann und wo habt ihr das aufgenommen?
Das war zum bundesweiten Warntag.
Okay.
Das kennt ja vielleicht der ein oder andere von seinen Haushunden oder von seinen Hunden, dass sie dann eben auch anfangen zu heulen, wenn der Rettungswagen vorbeifährt oder eben die Sirene mittwochs um 15 Uhr anfängt zu heulen.
Ja.
Und ja, und genauso ist es bei den Wölfen. Also das ist natürlich von Rudel zu Rudel unterschiedlich, da reagieren nicht alle drauf,
ja,
aber das ein oder andere Rudel reagiert da drauf und antwortet dann eben dementsprechend lautstark.
Hier hat man das ganz deutlich gehört. Hier war am Anfang das Sirenengeheul und dann sind die Wölfe drauf eingestiegen. Das ist ein bisschen lustig irgendwie.
Genau. In dem Fall sind die Welpen zuerst drauf eingestiegen. Das ist meistens so, dass das die Wölfe sind sozusagen, die zuerst drauf reagieren und dann die Altwölfe einsteigen. Mhm. Und ja, das ist schon lustig, genau.
Jetzt hören wir hier im Hintergrund so lustige Geräusche. Was ist das? Bellen?
So ja, ich, ist das Bellen? Ich sage immer Keckern dazu. Ich finde, der Begriff passt einfach am besten. Also es klingt halt einfach so, ja, Keckern eben. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich mal anderes dazu sagen könnte. Ich finde,
also eine eigene Wortschöpfung. Also
ja, so kann was, man so sagen.
So, ne? So albernes halt so Kindergebell oder was?
Richtig, genau. So richtig. Das okay. Halt so die typischen Welpengeräusche. Und
die sehen das Ganze dann auch in so einer Situation so ein bisschen spielerischer, das Heulen oder so. Ne? Wenn so eine Sirene kommt, steigen die drauf ein. Nicht, weil es irgendwie ernst ist, sondern weil es irgendwie vielleicht sogar... Weil Spaß macht einfach, oder?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht. Ich meine, sie hören einfach was irgendwie wie Wolfsgeheul klingt und steigen dann eben einfach drauf ein. Ne?
Und haben noch gar keine Lebenserfahrung, um zu wissen, dass das öfter passiert und dass sie sich darüber gar nicht aufregen müssen.
Genau, das ist eben wahrscheinlich auch der Grund dafür, ne, dass die Welpen eben zuerst auf sowas meistens anspringen und die Altwölfe, die dann eben doch schon erfahrener sind, dann einfach...
Okay, dann ist es jetzt an der Zeit, dich vorzustellen. Also Matthias, du bist Naturfilmer und Naturschützer und kannst von unzähligen Wolfsbegegnungen berichten, wie wir ja auch gerade schon gehört haben. Deutlich mehr als wir alle zusammen, weil du es ja auch allein schon berufsbedingt darauf anlegst, die wilden Wölfe zu beobachten und uns zu zeigen. Dass das nicht immer einfach ist und wie das Leben als Wolfsfilmer tatsächlich ist, werden wir in diesem Podcast auch ausführlich besprechen. Viele kennen dich aber über deinen YouTube-Kanal und dort befindet sich auch ein Film, den ich euch sehr ans Herz lege. Ehrlich gesagt empfinde ich es sogar so, dass es eigentlich die Eintrittskarte für diesen Podcast ist. Ihr müsst diesen Film bitte alle gesehen haben. Der ist wirklich bahnbrechend. Der Wolf, die Natur und ich, wie Wölfe wirklich sind. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Matthias, wie hat das bei dir eigentlich alles angefangen, bis du dann am Ende da gelandet bist, wo du heute bist?
Ja, also erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Empfehlung zu meinem Film. Also es war echt so eine Herzensangelegenheit. Also das sind eigentlich so ziemlich die besten Wolfsaufnahmen der letzten 2 Jahre vereint. Ja, die wollte ich alle zu einem Gesamtwerk zusammenfassen und rausgekommen ist eben der Film, der eben auch sehr persönlich ist.
Dahinter verbergen sich ja auch Geschichten. In diesem Film werden Geschichten über ein Wolfsrudel erzählt.
Das ist ja auch das, was eben so besonders ist, wenn man natürlich dann immer ein und dasselbe Rudel beobachtet, dann baut man schon irgendwie wie so eine Art Bindung zu denen auf. Man weiß einfach, man erkennt die Individuen unter Umständen, ne? Also gerade wenn sie eben markante Sachen haben, also zum Beispiel diese Fee da in dem Film, die hat eben eine sehr, sehr große Narbe auf der Schnauze und ist eben sehr hell, weil sie eben schon sehr alt ist. Gerade solche Wölfe, die man dann eben auch wiedererkennt, das ist schon, wenn man die dann über eine längere Zeit beobachten kann, was Besonderes.
Wie alt ist die Fee ungefähr? Was schätzt ihr?
Ja, also so 12, 13. Ne?
Tatsächlich?
Ungefähr. Genau weiß das keiner, aber so um den Dreh. Ne? Und also die hat schon auf jeden Fall eine Menge erlebt.
Hat die noch Welpen bekommen?
Also wo ich den Film gemacht habe, ja, das war das letzte Jahr, wo sie Welpen bekommen hat. Und danach hat man sie leider nicht mehr gesehen. Ne? Also sie wird dann wahrscheinlich weiter...
Man muss ja auch sagen, irgendwie, dass dieses Alter 12 oder 13 für wilde Wölfe ein biblisches Alter ist. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Also in dem Alter, ich meine, die haben auch keinen Tierarzt. Ne? Da muss man auch mal drüber nachdenken, wo sie hingehen können oder
richtig.
So. Und von daher ist das Alter auf jeden Fall wirklich beachtlich. Ne?
Woher kommt deine Liebe zur Natur?
Ja, entstanden ist das... eigentlich so im dunkelsten Kapitel meines Lebens. Ich hatte Depressionen, ja, ziemlich heftige Angststörungen und Panikattacken. Und das über Jahre. Und es wurde dann immer schlimmer und zum Schluss dann eben so schlimm, dass ich eigentlich mich überhaupt nicht mehr getraut habe, irgendwie unter Menschen zu gehen. Da bin ich aber dafür dann eben viel in die Natur gegangen und habe einfach gespürt und gemerkt, wie gut mir das tut. Also die Natur hat mir ganz viel Kraft gegeben. Da habe ich mich sicher gefühlt. Ja, es tat mir einfach gut. Ich habe das wirklich gemerkt, wie wieder Sonne in mein Leben kommt. Und so ist das eigentlich entstanden. Ne? Fotografiert habe ich vorneweg schon.
Ja.
Und dann habe ich mir halt so gedacht, könnte man das ja verbinden. Und dann ging das eben so los. Da habe ich ganz weniger professionell eben angefangen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich was machen muss, damit ich überhaupt ein Tier vor die Kamera bekomme. Aber das hat sich dann eben so entwickelt und es wurde dann immer professioneller. Und natürlich hat es dann auch nie lange gedauert, bis ich die ersten Wolfsspuren im Wald gefunden habe. Und das hat mich halt dann total fasziniert. Ne? Ja, einfach das Gefühl zu wissen, in dem Wald jetzt hier leben Wölfe, das verändert irgendwas. Und ich habe mir dann vorgenommen, die möchte ich gern sehen, im besten Falle fotografieren. Das habe ich mir dann vorgenommen. Allerdings hat es dann noch 2 Jahre gedauert, bis ich dann überhaupt die ersten Wölfe gesehen habe.
Was fasziniert dich dann so am Wolf und was unterscheidet ihn von anderen Tieren?
Er ist einfach unglaublich charismatisch, das kann man, denke ich, so sagen. Er hat einfach eine ganz besondere Ausstrahlung. Und ich sehe mich eigentlich, das muss ich noch dazu sagen, ich sehe mich eigentlich als Freund aller Tiere. Ne? Ich bin halt einfach ein Tierfreund durch und durch. Aber der Wolf ist einfach besonders, weil er erstmal ist er natürlich sehr intelligent, er lebt sehr sozial. Und ich finde, der Wolf steht eigentlich so ein bisschen stellvertretend für alle Tiere, weil er den Konflikt zwischen Mensch und Natur so gut aufzeigt wie kein anderes Tier. Also er löst Diskussionen aus, nämlich zum Beispiel auch, wie unser Umgang mit der Natur ist. Ja? Und einfach für mich ein ganz besonderes Tier halt.
Ja, das stimmt. Der Wolf polarisiert total und es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, die den Wolf überhaupt nicht mögen. Wie ist das aber möglich, obwohl wir ja alle unsere Hunde so sehr lieben? Eigentlich müssten wir doch beide gleich lieb haben.
Die Frage stelle ich mir auch immer, also weil es für mich absolut unverständlich ist, dass ja natürlich auch bei den Leuten oder bei vielen Leuten zumindest, die den Wolf wirklich hassen, also da kann man ja wirklich schon Hass reden, das sind ja Hundemenschen teilweise und das verstehe ich halt überhaupt nicht, ne? Weil, wie du schon gesagt hast, alles, was wir an unseren Hunden so sehr lieben, das kommt vom Wolf. Eben alles, was wir auch am Hund nutzen, ne?
Ja.
Also ob das jetzt bei der Polizei als Drogenspürhund ist, als Schutzhund, als Begleithund für behinderte Menschen. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz.
Du spielst jetzt so auf die Sinne an, die der Wolf und auch der Hund gemeinsam haben, dass sie viel riechen, dass sie viel spüren und so weiter. Und uns natürlich auch total helfen. Aber weißt du, ich glaube, das kann daran liegen, dass der Hund ist uns total nah, den verstehen wir, den haben wir in Anführungsstrichen durchschaut. Und der Wolf, der rangiert ja bei uns in der Gesellschaft noch so ein bisschen als mystisches Wesen. Kaum einer hat ihn je zu Gesicht bekommen. Deswegen versteht ihn auch keiner, weil wir ihn ja nie live in Aktion wirklich erleben. Wir haben noch nie gesehen, wie ein Wolf auf uns zukommt und zutraulich ist oder Blickkontakt mit uns aufnimmt. Der Wolf nimmt Reißaus, er ist auf der Flucht vor uns, er meidet den Kontakt zur Zivilisation in der Regel, mal abgesehen von den Jungwölfen, die wandern und so. Aber ich glaube, dass der Wolf einfach dadurch, dass er so versteckt lebt, so viele Geheimnisse birgt, dass es den Menschen unheimlich ist. Kann das sein?
Das stimmt, also das ist bestimmt, also mit Sicherheit so. Aber zum anderen ist der Wolf natürlich auch so ein Freigeist. Also er lässt sich eigentlich nicht, er lässt sich nicht kontrollieren. Ja? Er ist heute hier und morgen da. Das, denke ich, ist eben auch was, womit viele Leute nicht so klar kommen. Ne?
Ja.
Weil ja, wir ja alle irgendwie so gerne alles im Griff haben. Und wenn da halt irgendwie ein Tier ist, was einfach das macht, was es will und eben auch große Strecken zurücklegt. Ne? Also für den Wolf sind halt einfach 100 Kilometer nix.
Ja, das stimmt. Den Hunden verzeihen wir auch viel mehr als den Wölfen, ne? Wenn du dir jetzt mal die Beißstatistiken anguckst, ne? Also ich glaube, man kann ganz mit Fug und Recht sagen, dass vom Wolf für den Menschen absolut keine Gefahr ausgeht. Umgekehrt von Hunden schon, ne? Da gibt es ja doch eine große Anzahl an Beißvorfällen. Ich weiß gar nicht, wie viel das so sind, aber in Deutschland bei 30.000 rangieren wir locker, wobei die Dunkelziffer natürlich noch deutlich höher ist, weil nicht jeder Beißvorfall angezeigt wird. So. Und das verzeihen wir?
Ja, ist schon komisch, ne? Ja, also Hunde sind einfach wirklich viel gefährlicher, weil sie eben auch keine Angst vor Menschen haben. Im Gegensatz zum Wolf. Also der Wolf ist ja immer darauf bedacht, dass er halt einfach einen gewissen Abstand zum Menschen einhält. Das, was man immer so, das muss ich noch dazu sagen, das, was man immer so aus von irgendwelchen Handyvideos kennt, wo man Wolf jemanden relativ nahe kommt und dann vielleicht auch mal eine Weile stehen bleibt und guckt, das sind eigentlich ausnahmslos junge Wölfe, die eben sehr, sehr neugierig sind, aber gerade Altwölfe, das ist, also wenn die was verstehen, dann ist das Menschen aus dem Weg zu gehen und das ist einfach oberste Priorität, immer irgendwie in Frieden durch den Tag zu kommen. Die wollen einfach keinen Konflikt und sind ja sehr, sehr bestrebt, irgendwie allem Ärger aus dem Weg zu gehen.
Du blickst jetzt schon auf rund 5 Jahre Naturfilmkarriere zurück. Was war denn so im Rückblick dein emotionalster Wolfsmoment?
Ja, also es gab ja, also eigentlich ist jeder Wolfsmoment emotional, finde ich zumindest. Also ich meine, es gibt welche, die sagen, ach, ich habe schon so viele Wölfe gesehen. Mittlerweile ist das halt irgendwie normal. Das ist bei mir ein bisschen anders. Bei mir ist das irgendwie jedes Mal was Besonderes. Aber so der emotionalste Moment war wirklich zum Beispiel diese eine Szene, die in meinem Film drin ist. Da konnte ich so, das war im Februar, da lag ein bisschen Schnee und ich bin frühs rausgefahren und habe Wölfe gefilmt. Und die haben wirklich, also von Sonnenaufgang bis ungefähr etwa um 11 vor mir, ja, gespielt, geschlafen. Und da war ein Dreibeiner dabei, also ein Welpe, der dem in Vorderlauf fehlte. Ja, also das fand ich sehr, sehr emotional. Also weil ich das auch noch nie hatte, dass mich das, wie soll ich sagen, so berührt hat, dass ich tatsächlich ein Tränchen verdrückt habe. Ne? Also während ich das gefilmt habe, lief mir echt die Tränen, es war wirklich so, und weil ich einfach so fasziniert davon war und ja, also wie die mit dem umgegangen sind, seine Geschwister, einfach total liebevoll und rücksichtsvoll und natürlich auch, wenn ich darüber nachdenke, was der halt durchmachen muss oder durchmachen musste und wie er sein Leben in Zukunft bestreitet, weil das natürlich für einen Wolf eine Katastrophe ist, wenn das Bein fehlt vorne, ne? Vor allem eben noch der Vorderlauf, also hinten wäre es nur halb so schlimm, wäre auch schon schlimm genug, aber vorne ist halt echt, ja, Katastrophe.
Da schwirren dann auch so Gedanken mit, wo kommt das jetzt her? Was ist dem passiert? Habt ihr eine Ahnung, was dem passiert sein kann?
Meine Vermutung geht ganz klar Richtung Schlagfalle, beziehungsweise Schlinge. dass eigentlich, ich wüsste nichts anderes, wie ein Wolf sich in der Natur ein Bein abtrennen könnte oder so.
Also, ja. Ne? Tragisch. Es ist wirklich ganz schlimm und von Menschenhand gemacht. Das macht es, glaube ich, noch tragischer. Das ist auch der Grund, warum ich bei dem Gedanken an dieses Bild, ich habe es ja auch noch vor Augen aus deinem Film, natürlich auch total schwermütig werde, weil die Vorstellung, dass Menschen sowas bewusst machen und Tieren so ein Leid zuführen, das ist schon echt schwer auszuhalten. Zumal der ja auch, sage ich mal, keine so günstige Prognose hat im Leben. Glaubst du, dass die anderen immer für den sorgen werden oder ist er irgendwann ganz alleine und wird schlicht verhungern?
Vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber ich hoffe zumindest, dass die anderen immer für ihn da sind. Normalerweise wandern Wölfe natürlich dann irgendwann ab und suchen sich ihr eigenes Revier. Ja, ich sag mal so, die Natur ist ja immer für Überraschungen gut. Was ich auch gelernt habe in der ganzen Zeit, wo ich mich draußen in der Natur so rumtreibe, ist, dass man eigentlich nie sagen kann, das ist immer so oder das ist immer so. Weil es gibt immer Ausnahmen. Und deswegen habe ich halt einfach die Hoffnung, dass er halt irgendwie da bleiben darf. Keine Ahnung, ob es eben verrückt ist, das zu glauben, aber ich hoffe es zumindest. Und wenn er natürlich dann auf sich alleine gestellt ist, dann wird es sehr schwierig, ja. Also es gibt Fälle von Wölfen, die auch mit drei Beinen relativ lange klargekommen sind, alleine, aber es ist schon schwierig.
Behältst du dieses Wolfsrudel im Auge? Also schaust du dann nochmal vorbei?
Ja, also das ist eigentlich so fast mein Hausrudel, könnte ich sagen. Mhm. Aber momentan ist es halt da wirklich ein bisschen schwierig. Also ich, momentan hat sich was verschoben im Rudel, weil dort, wo sie sonst immer gerne waren, da ist momentan echt wenig Bewegung. Das ist jetzt erstmal kein Grund, jetzt irgendwie was Schlechtes zu denken. Ich meine, in einem Wolfsrudel, da ist halt sehr viel Dynamik. Es kann sich sehr schnell sehr viel ändern. Ja, komisch ist es trotzdem. Also man hat natürlich trotzdem irgendwie immer gleich so eine Befürchtung oder so, dass was passiert ist. Ne?
Aber du behältst das für uns im Auge und wirst berichten, regelmäßig
auf jeden Fall,
in diesem
Podcast. Ja, auf jeden Fall.
Denkst du, dass Wölfe irgendwann ganz normal in unserer Landschaft wahrgenommen werden von uns Menschen?
Ich wünsche es mir. Eigentlich wäre es schön, wenn die Wölfe irgendwann wahrgenommen werden wie große Füchse oder so. Also ich meine, bei einem Fuchs, da bricht halt auch nie gleich Panik aus. Ne? Und das wäre das, was ich mir wünsche. Allerdings ist es natürlich trotzdem so, dass der Wolf irgendwie immer polarisiert und ja, wahrscheinlich immer hitzige Debatten irgendwie anstoßen wird. Das ist leider so.
Und ich glaube, den größten Teil dieser Debatten, den haben wir sogar noch vor uns. Ist mal so eine ganz blanke Vermutung.
Ja, also was mich tatsächlich überrascht hat, ist eben, dass es überhaupt nochmal so hochgekocht ist. Also wir hatten ja zumindest in Sachsen eigentlich mittlerweile ja ein recht gutes Klima, kann ich so sagen. Ne? Also es lief eigentlich alles gut. Ich meine, hier und da ist mal was passiert, aber im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, es lief wirklich gut. Dass es dann doch nochmal so hochkocht, hätte ich echt nie gedacht.
Woran liegt das?
Ja, also in weiten Teilen für mich zumindest an den Medien. Das muss ich so sagen, weil natürlich auch immer Stimmungsmache betrieben wird und alles eben viel schlimmer dargestellt wird, als es ist. Es wird ja auch immer so getan, als würde hinter jedem zweiten Baum irgendwie ein Wolf stehen und lauern, aber so ist es nicht. Also ich kann halt sagen, selbst wenn man nach ihnen sucht, es ist und bleibt eine Herausforderung und das wird es auch immer bleiben. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Kreiszeitung, die eben jetzt erst titelte, muss erst ein Kind angefallen werden. Da geht es eben um einen Landwirt, der irgendwie abends da einen Wolf hat, um sein Haus schleichen sehen. Ja, ich finde das schlimm, wenn man eben so mit den Urängsten der Menschen spielt.
Völlig an den Haaren herbeigezogen auch, ja?
Ja, total. Also wenn ich überlege, wo das in Sachsen damals losging vor 20 Jahren, da gab es auch Leute, die gesagt haben, in den nächsten 12 Monaten wird es zu Übergriffen auf Menschen kommen oder irgendwann wird ein Schulranzen in der Bushaltestelle zurückbleiben. Heute, jetzt eben über 20 Jahre später, ist eben noch nicht mal ein Mensch auch nur angeknurrt worden von einem Wolf. Ich finde das einfach schlimm, weil man eben, also weil viele Leute sich dann eben wirklich Gedanken machen, weil sie wissen es eben nicht besser und glauben das dann und das finde ich eben so schlimm.
Was ist dein Antrieb, diesen Podcast mit mir zusammen zu machen?
Ich hoffe natürlich, dass ich einfach den Leuten da draußen einen besseren Einblick ins Leben der Wölfe geben kann, zeigen kann, wie sie eben wirklich sind, wie ich sie wahrnehme und dass einfach so viele falsche Sachen erzählt werden über diese tollen Tiere, die ja nicht ohne Grund irgendwie zum besten Freund des Menschen geworden sind in Form des Hundes. Ich meine, da muss man halt auch mal drüber nachdenken. Das muss ja irgendwie einen Grund haben, warum das so ist. Also warum es eben nicht das Schwein, nicht das Pferd geworden ist, warum es eben ausgerechnet der Wolf geworden ist. Und ich denke, das liegt eben einfach daran, dass er uns erstmal sehr ähnlich ist. Ja, er lebt sehr sozial und Familie ist ihm wichtig. Ja, er einfach gut zu uns gepasst hat. Das den Leuten irgendwie näher zu bringen, zu zeigen, wie schön und schützenswert die sind. Das wäre eigentlich so das, was ich mir wünschen würde.
Gib uns doch jetzt nochmal ganz kurz einen Einblick in deine aktuellen Projekte.
Ja, also aktuell arbeite ich gerade mit Sebastian Körner an einem Wolfsfilm. Sebastian Körner ist ja der Wolfsfilmer in Deutschland. Er macht das schon seit 20 Jahren und ist von Anfang an dabei, ist quasi mit der Wolfspopulation gewachsen. Für mich ein absolutes Vorbild und natürlich auch ein absolutes Highlight, dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf. Und der Film zeigt eben, wie eine Koexistenz gelingen kann mit dem Wolf, zeigt Wege, zeigt auch gute Beispiele von auch Weidetierhaltern, die teilweise schon seit Jahren Herdenschutz machen und mitten im Wolfsgebiet, und das funktioniert eben. Und dann, wenn ich damit fertig bin, versuche ich mal meinen YouTube-Kanal wieder ein bisschen zu befeuern, weil mir das einfach auch wichtig ist, natürlich die Leute mit in die Natur zu nehmen, zu zeigen, wie schön das draußen ist, ja, die Leute einfach ein Stück weit Teil dran haben zu lassen, ne?
Ich bin ganz sicher, dass deine Faszination sich übertragen lassen wird, und wir werden auch wirklich ins Detail gehen, das verspreche ich schon mal jetzt an dieser Stelle, und deine Wolfsbegegnungen en Detail besprechen hier in diesem Podcast. Was wir allerdings auch machen, wir haben immer wieder aktuelle Meldungen, die sich häufig dann auch überschlagen an manchen Tagen. Stand heute, der Tag, an dem wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist der 26. März 2024. Gibt es erschütternde News auf allen Wolfskanälen. Niedersachsen setzt als erstes Bundesland das Schnellabschussverfahren für Wölfe um. Das ging jetzt hier wirklich rasant durch die Medien. Was genau steckt dahinter? Was bedeutet das?
Ja, also in dem speziellen Fall, so wie ich es gelesen habe, geht es eben um eine Rinderherde, die angegriffen worden ist, wo wohl 30 Tiere und ein Bulle zusammen auf der Weide standen und deswegen der Herdenschutz als ja gegeben angesehen wird. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, ne? Also das ist in Niedersachsen, ich weiß, dass das ist von dem vorhergehenden Umweltminister Lies wohl irgendwie so mal erzählt worden, dass Pferde und Rinder dass sie sich selber verteidigen können. Und natürlich ist das so, dass Wölfe tendenziell eher kleinere Weidetiere angreifen und Rinder und Pferde, würde ich schon sagen, eher die Ausnahme sind. Aber es kommt eben vor. Und auch da muss man eben Herdenschutz machen, ne? Und in dem Fall ist es eben jetzt so, dass dann natürlich gleich wieder ein Abschuss geschrien wird, was ich sehr schlimm finde, weil normalerweise müsste man jetzt sagen, okay, jetzt ist was passiert, jetzt brauchst du einen ordentlichen Zaun. Es ist halt einfach immer schwierig, sofort losschießen zu wollen, wenn man einfach nicht alles unternommen hat, um seine Tiere zu schützen. Ne? Ja. Also ein Wolf, der ungeschützte Tiere angreift, ist kein Problem Wolf, sondern das ist einfach seine Natur, das ist einfach so.
Ja, und in diesem Fall ist es jetzt so, dass der betreffende Rüde zum Abschuss freigegeben ist, ab heute. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ab heute Nacht die Jäger sich auf die Pirsch begeben und nach diesem Rüden suchen und mutmaßlich, das sage ich jetzt einfach mal so, alles an Wölfen wegballern, was sie vor die Flinte kriegen. Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, zumindest im Umkreis von 1000 Metern, so steht es da drin. Ne?
Das heißt aber auch, dass die Fähen, die jetzt tragend sind, davon betroffen sein können und so weiter und so fort. Man kann das also im Prinzip beliebig weiterdenken, die Katastrophe ist im Anmarsch.
Ja, also wahrscheinlich ist das so, leider ja.
Ja, man kann wirklich nur hoffen, dass da jetzt entsprechend gegen vorgegangen wird. Und wir werden auch diese Sache natürlich weiter in diesem Podcast beobachten und euch darüber auf dem Laufenden halten. Und wann immer wir Neuigkeiten zu dem Thema haben und auch zu anderen wolfsrelevanten Themen, werden wir die hier in diesem Podcast besprechen.
Wir werden auch auf jeden Fall in Zukunft spannende Gäste hier haben, worauf ich mich sehr freue. Wildbiologen oder eben auch Sebastian Körner, der mir zumindest versprochen hat, dass er unser Gast wird.
Ja, das sollten wir spätestens dann tun, wenn der Film spruchreif ist. Denn ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, was da kommt. Da dürfen wir wirklich auch sehr gespannt drauf sein. Gut, dann freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Was hast du heute noch so vor? Bist du heute Schreibtischtäter oder geht's raus in die Natur?
Ja, also heute bleibe ich auf jeden Fall Schreibtischtäter. Ich denke, erst am Wochenende geht's wieder raus in die Natur. Aber da freue ich mich schon sehr drauf, weil ja, das Wetter ist ja momentan echt schön. Und so langsam beginnt ja auch die spannende Zeit, nämlich dass einfach die Tiere Nachwuchs bekommen und es fängt an zu blühen draußen. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Und das, was du dann am Osterwochenende und auch in den Tagen danach erlebst auf der Pirsch im Wald, das wirst du uns berichten in der nächsten Podcast-Folge. Für den Moment sage ich herzlichen Dank nach Dresden. Genau. Und ich hoffe, es hat dir auch genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Dann würde ich sagen, so long, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Ciao, ciao.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.